Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Simon vom Apologetik-Projekt und habe heute ein ganz spannendes Interview vor mir mit dem Paul Bruderer von der Daniel-Option. Hi Paul, schön, dass ich heute bei
Simon,
euch sein darf.
Simon, es ist super, dass du hier bei uns bist. Wir haben uns ja in Deutschland kennengelernt.
Genau, noch ursprünglich. An der Grenze, gerade noch so, aber genau, Basel-Lörrach war das.
Genau, und da haben wir miteinander gesprochen und ich habe gesagt, werd doch Teil von Daniel-Option. Aber du hast das Apologetik-Projekt da bereits schon auf dem Radar gehabt.
Genau, da hatten wir damals schon, da waren wir schon ein, zwei Jahre unterwegs. Und wir hatten uns getroffen ja bei Denkwerk. Da kamen verschiedenste christliche Medienschaffende zusammen und Leute, die auch apologetisch unterwegs sind im deutschsprachigen Raum. Genau, da fand ich das cool, mal hier in die Schweiz meine Kontakte zu erweitern. Und jetzt sitze ich hier in eurem Studio in Frauenfeld und darf mit dir heute dieses Interview führen, darf dich willkommen heißen bei uns auf dem Podcast. Total cool. Ja, Paul, sag uns doch ein bisschen was zu dir, dass wir wissen, wen wir da so vor uns haben.
Ja, im Zusammenhang mit Apologetik ist es etwas sehr Wichtiges zu wissen. Ich bin eigentlich durch Apologetik wieder zum Glauben gekommen. Als Kind von Missionaren habe ich geglaubt. Wir waren in Afrika und haben den Menschen den Glauben an Jesus vermittelt, die aus dem islamischen Kontext kommen. Und ich habe als Kind geglaubt und den Glauben aber komplett verloren als Teenager und junger Mann, weil ich so viele Fragen und Zweifel hatte. Ich habe viele so wissenschaftliche Fragen gehabt und so die klassischen apologetischen Themen. Und dann habe ich durch Leute wie C.S. Lewis und Josh McDowell und andere Leute habe ich dann wirklich Antworten auf die konkreten Fragen gefunden, die ich hatte, obschon ich eigentlich den Glauben schon abgesagt hatte. Und darum ist Apologetik wirklich für mich etwas sehr Kostbares geworden. Ich glaube eigentlich Gott hat das so benutzt in meinem Leben, dass ich wieder zutiefst glauben darf. Und das ist das größte Geschenk in meinem Leben. Nebst natürlich auch anderen Dingen, aber das ist das, dass ich einfach an Jesus Christus, an den Gott der Bibel glauben darf. Das ist wirklich das größte Geschenk.
Ja, und heute, also total genial, dass Apologetik dich da in deiner Glaubensreise entscheidend mitgeprägt hat. Wie hat sich das denn dann seitdem ja entwickelt? Also heute bist du Pastor hier in Frauenfeld, aber betreibst auch die Daniel-Option gemeinsam mit einem Team. Was steckt denn da dahinter? Was sind eure Inhalte, Schwerpunkte? Was liegt euch da so auf dem Herzen?
Ja, ich habe einfach aus dem Erleben mit Menschen von meiner Gemeinde und aus unserem Umfeld hier in der Stadt, wo wir dienen, in Frauenfeld in der Schweiz, habe ich einfach gemerkt, was die Fragen sind, die die Leute beschäftigen. Und zwar sowohl Christen wie auch Nicht-Christen. Und daraus ist eigentlich ein Anliegen entstanden, wirklich die Fragen der heutigen Zeit aus christlicher Sicht zu reflektieren. Und dadurch ist Daniel-Option entstanden. Und ich habe einen pastoralen Dienst, einen Seelsorgedienst, gerade auch im Bereich der Sexualität. Aber auch ich begleite auch Menschen, die Fragen haben, Zweifel haben. Ich scheine da irgendwie etwas zu haben, wo die Leute sich wohlfühlen, die schwierigen Fragen zu stellen. Und ich reflektiere die, denke darüber nach. Zum Teil habe ich ja selbst auch noch ein paar Fragen da und dort. Aber das ist so einer der Gründe, warum wir mit Daniel-Option eigentlich, die Engländer sagen, you have to scratch where it itches. Du musst kratzen, wo es beißt. Es hat keinen Sinn, hier zu kratzen, wenn es hier drüben beißt.
Ja.
Und das, denke ich, ist etwas, was wir tun wollen mit Daniel-Option.
Also du verstehst Apologetik nicht nur als die Auseinandersetzung mit archäologischen Funden und Textkritik, sondern stellt sich da auch ganz bewusst bei kulturellen Themen auf und möchtest zeigen, dass der christliche Glaube schön, wahr, relevant, plausibel ist in allen möglichen Bereichen.
Ja, es ist vermutlich eher ein kulturapologetisches Projekt, da eine Option. Jetzt insofern die Fragen aus der Textkritik von Relevanz sind für die Fragen, die die Menschen heute haben, beschäftigen wir uns natürlich damit, aber einfach insofern. Ja, es ist basisnahe, menschennahe, es ist seelsorgerlich, feinfühlig, hoffentlich. aber auch wirklich an den Fragen, die Menschen stellen in ihrer Zeit. Der Apostel Paulus hat ja in Athen diese Begegnung mit den Heiden und man liest, bevor er diese berühmte Predigt auf dem Areopag hat, liest man, dass er sich unterhalten hat mit ganz vielen Menschen auf dem Markt. Und ich finde, das ist etwas, was wir tun sollen, auch als Apologeten, als Pastoren, als Menschen, die Menschen lieben unserer Zeit, ist zu verstehen, was sind die Fragen? Where is it itching? Wo beißt es, dass wir dort kratzen können?
Mhm. Genau. Wir haben eben keine Fragen zu beantworten, die sich keiner stellt. Ja, wir haben dich auch deswegen angefragt, Teil unseres Beirats beim Apologetik-Projekt zu werden, den wir gerade ganz frisch am Einrichten sind, und freuen uns sehr, dass du dazu gesagt hast. Wir glauben,
sehr gerne gemacht, ja.
Ja, vielen Dank. Also ich bin überzeugt, dass du da ganz wichtige Impulse und Blickwinkel reinbringen kannst. Und das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ist so ein kulturapologetisches. Ihr habt ja ein Buch geschrieben. Du hast es zusammen mit Christopher Redl herausgebracht, mit verschiedenen, ich gucken, wo ich es in die Kamera halten muss, hier, mit verschiedenen, ja, kürzeren und längeren Beiträgen zu verschiedenen Themen rund um Sexualität. Und ihr habt auch jetzt in den letzten Wochen eine Serie, sagt ihr hier in der Schweiz, eine Serie, sagen wir, zu der Thematik Sexualität. Ich glaube, 5 Teile, 6 Teile sind das?
Ich weiß das nicht einmal. Ich glaube, es sind sogar 7,
okay,
die wir machen.
Wow. Ja, und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen uns dem Thema Sex, Sexualität annähern von einem apologetischen Blickwinkel her. Ich habe dich im Vorfeld gefragt, ob ich dich da auch mal ein bisschen grillen darf. Denn ich glaube tatsächlich, wie du schon gesagt hast, es gibt Bereiche, die bewegen Menschen mehr als andere. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der bewegt tatsächlich viele Christen wie Nichtchristen, wenn es um die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben geht. Ja, vielleicht erstmal so die Frage, was hat dich dazu bewegt, dieses Buch hier mit herauszugeben oder auch so eine Serie in Angriff zu nehmen, wie ihr sie gerade bei der Daniel-Option habt?
Ja, der Grund ist, wir haben jetzt über viele Jahre doch einiges an inhaltlichem Material erarbeitet, das basiserprobt ist. Und wir wollten das einfach, das haben wir hier in der Gemeinde und in anderen Gemeinden, wir haben da eine Reihe von Autoren, die mit beteiligt sind. Und wir wollten das einfach anderen Kirchgemeinden zugänglich machen, christlichen Organisationen und Gruppen, aber auch Einzelpersonen. Und es ist darum wirklich als Workbook konzipiert. Man kann die Notizen reinmachen. Man kann als Ganze, sind Predigten, vorgefertigte Predigten, die man natürlich adaptieren muss, als Pastor oder als Pfarrer. Aber es ist die Idee eigentlich mit einer ganzen Gruppe von Christen, idealerweise in der ganzen Gemeinde, auch mit Kinderprogramm und alles, Teenagerprogramm, Jugendprogramm, sich damit zu beschäftigen, um genau an den Fragen unserer Zeit dran zu sein und sprachfähig zu werden, um vor allem auch die Schönheit der biblischen Sexualethik kennenzulernen und sich anzufangen, daran zu erfreuen. Es muss ja das Herz erfreuen am Schluss, wenn ich nur Dinge sage, für die ich glaube, ich müsste sie sagen, weil man das so sagen soll, das ist viel zu wenig. Es muss das Herz erobern und wirklich, also einem ins Staunen führen, darüber, wie gut das gedacht ist von Gott her.
Ja, ich meine, ist ja auch jetzt schon in eurem Titel mit enthalten, Sexualität, was Gott sich dabei gedacht hat. Ich habe jetzt im Vorfeld einer atheistisch-agnostischen Bekannten von mir geschrieben, du, ich werde da gleich eine Podcast-Folge aufnehmen.
Hat sie dir eine Frage mitgegeben?
Bring mir da mal ein paar Vorschläge. Keine jetzt total Fragen, die ich mir nicht auch schon gedacht habe, aber grundsätzlich schwingt dabei immer rüber, dass sich das in der Perspektive von vielen nicht ganz so anfühlt, als hätte Gott sich was dabei gedacht. Viele stellen sich christliche Sexualethik eigentlich nur als eine Aneinanderreihung von Verboten vor. Du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Du sollst nur mit jemandem innerhalb der Ehe schlafen, am besten auch nur einen Partner. Und für verschiedene Leute aus unterschiedlichsten Bereichen ist das weltfremd. Und ich meine wirklich so unterschiedlich wie eher liberal geprägte Leute hier aus Westeuropa bis hin zu muslimischen Männern, die sagen, nee, Gott hat halt den Mann so gemacht, dass er mehrere Frauen braucht.
Da müsste man noch mit den Frauen reden, aber ja, lassen wir mal das so stehen.
Also christliche Sexualethik, hat Gott sich dabei wirklich was gedacht oder müsste man das eigentlich mit dem, was wir heute über uns Menschen wissen, nicht ad acta legen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die mir sehr viel gestellt wird. Und mich dünkt, es gibt ja rein von den soziologischen Studien her doch einige gewichtige Gründe, um zu sagen, dass den besten Sex gibt es, wenn zwei Menschen ein Leben lang oder solange sie zusammen sind oder ja ein Leben lang sich aufeinander ausrichten. Also die soziologischen Studien hier in der Schweiz zum Beispiel zeigen, dass Männer, die verheiratet sind, länger leben. Also nur schon die Lebenserwartung ist messbar um mehrere Jahre höher. Besonders bei den Männern übrigens. Und bei den Frauen übrigens auch ein bisschen weniger Jahre. Also es ist bei den Männern, glaube ich, war es 3,5 Jahre so. Bei der letzten Statistik, die ich geschaut habe. Bei den Frauen etwa 2. Also es scheint eine gesundende oder eine gute Wirkung auf den Mann zu haben. Der Mann lebt besser, gesünder, länger. Für die Kinder ist es auch besser. Also es gibt da durchaus ein paar Gründe. Also, und wir haben ja auch Studien von dem, wie das Gehirn funktioniert. Und da merkt man, die Bindekraft, also die Liebeskraft reduziert sich. Und die Erfahrung von Liebe ist weniger hochqualitativ, je mehr Sexualpartner das du hattest. Also da gibt es biologische, soziologische Studien, die mindestens Hinweise geben, dass da mit dieser scheinbaren Idee, an die ich glaube, dass Gott sagt, ein Mann und eine Frau, das muss so intensiv sein, dass es nur zwei sein können oder sollen, dass da durchaus etwas auch messbar Gutes dahinter ist. Und ja, vielleicht noch wegen den Geboten, gell? Die Gebote sind aus meiner Sicht ja Hinweise darüber, wo das Leben gelingt. Es ist ein Wegweiser. Was ist die schönste Stadt in Deutschland, deiner Meinung nach? Jetzt musst du sehr vorsichtig sein, was du sagst. Oder wo gehst du besonders gern in die Ferien vielleicht? Ist das ein bisschen weniger verfänglich?
Ja, meine Frau liebt Wien.
Also Wien. Wien ist die schönste Stadt Europas. Aber es ist nicht, und die Gebote sind so eigentlich wie Wegweiser nach Wien. Sie zeigen, wo ist es schön, wo ist es gut zu leben, wo gelingt das Leben, wo ist es das Beste für mich. Und so gesehen, deine Frau ist dankbar über jeden Wegweiser nach Wien. Oder wenn sie ein Flugticket-Werbung sieht für Ferien in Wien, dann hüpft ihr Herz vor Freude, oder? Und die Bibel sagt, die Gebote Gottes sind eigentlich Wegweiser nach dem Ort, wo das Leben gelingt und gut ist. Und so gesehen sind die Gebote oder Verbote auch durchaus, oder? Nicht in Frauenfeld. Also Frauenfeld, da musst du wirklich keine Ferien machen, jetzt wo wir gerade sind, das ist langweilig. Also ein Verbot wäre quasi, geh nicht nach Frauenfeld, wenn du eine gute Ferienerfahrung machen willst, oder? So gesehen sind die Gebote spannende Dinge, um darüber nachzudenken. Könnte es sein, dass das Leben gut ist, da wo die Gebote einem hinweisen?
Gut, also vielleicht zur Frage noch, weil nicht, dass alle Deutschen jetzt denken, gibt es keine deutschen Städte, die ihr nennt, kein Heidelberg, wäre die Heidelberg. Antwort. Und in der Schweiz ganz klar Bern. Also
Bern
die Stadt
ist wirklich schön.
Vor kurzem umgehauen. Aber jetzt setzt du hier als Grundannahme etwas voraus, was ja auch von vielen Theologinnen und Theologen in Frage gestellt wird. So nämlich, dass eben der Ehebund gedacht ist als eine Einheit zwischen einem Mann und einer Frau. Und dass Sexualität in diesem Rahmen gelebt werden sollte. Alles das wird von verschiedensten Menschen, aber eben auch Christen, in Frage gestellt. Wovon leitest du das denn ab?
Ja, das eine ist der Text der Bibel natürlich, wobei es nirgends eine Definition von Ehe gibt in der Bibel. Das wird nie explizit definiert und präzise. Es ist eher so, meiner Meinung nach, dass dass die Bibel ein Verständnis von Ehe voraussetzt. Und man kann es vielleicht so formulieren, dass das Gebot Gottes der Nächstenliebe gilt, das ist eine Art von Liebe, die allen Menschen gilt. Ich solle selbst meine Feinde, sagt Jesus, lieben. Es ist immer überfordernd schon fast, was Gott da einem gibt. Wie soll ich denn meine Feinde lieben? Gut, also da geht er auf alles, auf alle Menschen. Das ist so die radikale Expansion. Und dann gibt es die radikale Reduktion bei der sexuellen Liebe. Nicht alle, nicht fünf, sondern nur einen anderen Menschen. Das ist die radikale Reduktion, um eine Maximalwirkung zu haben. Jetzt, ich denke, wir haben ein Grundverständnis, das wir zum Beispiel bei Jesus sehen, respektive bei Maria und Josef. Die Verlobung war ja im Judentum bereits verbindlicher als unsere Verlobungen. Und trotzdem haben die zum Beispiel noch nicht zusammen geschlafen, Maria und Josef. Ein Grund, warum wir glauben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und nicht der Sohn von Josef, hängt an der Frage, waren die intim zusammen oder nicht. Und es scheint, glaube ich, kulturgeschichtlich klar zu sein, dass die Juden gesagt haben, nein, erst bei der Hochzeit, nicht schon bei der Verlobung. Obschon die Verbindlichkeit höher war. Nun, ich weiß, man hat vielleicht früher geheiratet als bei uns. Da gibt es ganz einen Haufen Fragen. Aber wir sehen hier die Grundannahme, dass eigentlich Sexualität zwischen einem Mann und einer Frau heterosexuell stattfindet und eine Verbindlichkeit hat, jetzt mal so ganz grob.
Gut, jetzt würden Leute sagen, ja, das war damals sicherlich so, aber das hat in diesem kulturellen Kontext auch Sinn ergeben. Das hat aus verschiedenen Gründen sich als was Gutes erwiesen, Sexualität erst in diesem Rahmen zu leben. Es gab ja auch noch keine Verhütungsmittel, die Gesellschaft war eine andere. Jetzt leben wir aber ja in einer anderen Zeit, in einer anderen Gesellschaft. Lassen sich denn wirklich jetzt antike Vorstellungen von vor 2000 Jahren auf heute übertragen? Ich meine, Stichpunkt Schöpfungsordnung wäre meine Frage an dich, wie du das sehen würdest. Oftmals wird sich da ja auch auf Genesis 2,24 bezogen. Würdest du das auch machen in deiner Definition von Ehe oder auch in dem, warum du sagen würdest, dass Sexualität in diesem Rahmen dann gelebt werden sollte?
Ja, also der klassische Text ist Jesus in Matthäus 19. Er macht einen Bezug zu Genesis 2, 24, 25, aber auch Genesis 1, 27. Er kombiniert da das Gemeinsame an diesen beiden Stellen ist die Zahl 2. Und er argumentiert dort im Zusammenhang mit der Frage der Scheidung. Jetzt aus meiner Sicht zur Klärung, ich glaube, das Judentum hat ganz normal Wiederverheiratung gelebt. Im Scheidebrief war, damit der rechtlich gültig war, musste der Satz drinstehen, die Frau ist frei zu heiraten, wen sie möchte. Eine Scheidung, die Frage bei der Scheidung war immer, ist die Scheidung berechtigt, aber nicht die Frage, ist Wiederverheiratung okay. Das war nicht die Debatte. Darum aus meiner Sicht haben wir dort in diesem Zusammenhang einfach Jesus, der sagt, eigentlich ist es so gedacht, dass ein Mann und eine Frau zwei Menschen sind und seine Begründung ist schöpfungstheologisch. Jetzt, ich finde in unserer Zeit spannend also zum einen muss man sagen, das Judentum hat ja in einem heidnischen Kontext gewirkt und dort, dieser Kontext war sehr nahe an unserem heutigen. Es gibt Unterschiede, auch ideologische Unterschiede, aber die sind nicht so groß, wie man denkt. Viele Theologen sagen, da gibt es eine dermaßen hohe Diskontinuität zu heute. Wir können die sexualethischen Texte der Bibel nicht mehr anwenden auf uns heute. Das, denke ich, ist langsam am Faden, dieses Argument, weil wir sehen, die römisch-griechische Welt war in sehr vielem sehr, sehr ähnlich. Also es gab natürlich auch so ähnliche Affären sowieso für die Männer. Es gab ausgelebte Homosexualität einvernehmlich, dauerhaft bis hin zu Quasi-Hochzeiten. Es gab nicht die gleiche Art von Eheschließung wie bei uns heute von gleichgeschlechtlichen Paaren, aber es gab das Selbstverständnis von Homosexuellen. In diese Richtung. Es gab sogar transsexuelle Denkparadigmen, die vorhanden waren. Es gab eigentlich fast alles, was wir heute haben, hatte man damals. Und in diesem Kontext hat das Judentum immer wieder gewisse Dinge korrigiert und in eine andere Richtung geführt. Und ich würde sagen, darum hat das Judentum sehr mutig gesagt, aufgrund des von Genesis 1 und 2 gehören wirklich ein Mann und eine Frau zusammen. Jetzt, ich finde es wichtig zu begründen, warum die schöpfungstheologischen Bezüge in der Bibel positiv sind. Und da würde ich auf die Leibestheologie gehen. Den hohen Wert des Physischen haben wir auch von dort. Und vielleicht, um anzufangen zu verstehen, warum gewisse Dinge, die man vielleicht anders sehen möchte, auch auf dem schöpfungstheologischen Bezug, warum das vielleicht doch gut ist für uns, ist es wichtig, auch die Leiblichkeit mit einzubeziehen.
Ich hätte noch dazu eine Rückfrage, denn würdest du dann auf das Argument, das häufig zu Römer 1 gebracht wird, dann antworten, wie du es gerade Argument? Getan hast?
Es gibt
das
viele.
Argument wäre hier folgendes, dass in Römer 1, 26, 27, wo es heißt, dass die Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht haben mit dem widernatürlichen, gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Diese Passage wird ja häufig angeführt als ein Beleg dafür, dass wir auch im Neuen Testament die heterosexuelle Ehe als die Norm haben in der christlichen Sexualethik. Aber da wird dann häufig gegengehalten, dass das Konzept, das Paulus da im Blick hatte, eben nicht das ist, was heute wir haben, wenn wir über Sexualität, Ehe, Identität denken. Er eben homosexuelle Handlungen im Blick hatte, aber nicht die Idee im Kopf, dass man auch eine homosexuelle Identität haben kann. So, wie würdest du jetzt mit der antiken, mit dem antiken Kontext, in dem gerade auch dieser Römerbrief geschrieben wurde, an diesen Einwand herangehen?
Ich müsste noch genauer zuhören, was eine Person mit homosexueller Identität versteht. Was es damals gab, war die Idee, so geboren zu sein oder so geworden zu sein durch bestimmte Erfahrungen. Also es gab zum Beispiel Aussagen von, ich glaube, es war Ptolemäus, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, der gesagt hatte, gewisse Menschen, die unter bestimmten Sternzeichen geboren werden, sind gleichgeschlechtlich ausgerichtet. Also es gibt wirklich diese Idee, dass man so geboren wird und dass es zu einem Leben gehört, unveränderbar. Das gab es. Wenn du homosexuelle Identität jetzt so definierst, muss man sagen, das kannte man damals. Und ich sehe keinen Grund, warum Paulus, der sehr bereist war, nicht auch das auf dem Radar hatte, als er das geschrieben hat. Was wir auch haben, sind eben durch bestimmte Erfahrungen, auch negative Erfahrungen, also bei den griechischen Philosophen sehen wir auch das Thema des Missbrauchs, das hier Einfluss nimmt, oder durch Wahl, einfach durch Entscheidung. Also so diese Konzepte waren alle da und diese findet man übrigens spannenderweise auch bei Jesus, wenn er in Matthäus 19 über den Zölibat spricht. Er sagt, einige sind verschnitten geboren, einige werden von anderen Menschen verschnitten und einige sind selbst gewählt. So um des Reich Gottes willen. Aber so diese Grundkategorien, die kannte man. Und von daher muss man sagen, war das nicht etwas anderes damals. Dann ist weiter zu sagen, denke ich jetzt auch, dass Paulus natürlich hier schon einen schöpfungstheologischen Bezug macht. Und das Spannende dort ist, dass er weibliche Homosexualität nennt. Das war in der damaligen Zeit, wo es eher patriarchalisch ausgerichtet war, ziemlich verpönt. Für die Männer war es okay, homosexuell aktiv zu sein. Nicht für alle Heiden, aber es war durchaus kritisch, wurde es angesehen, aber auch sehr wohlwollend und zum Teil sehr befürwortend. Also wir haben eine Mixed Bag im Heidentum. Aber durchaus auch angenommen. Aber was nicht gut war für viele, war, dass Frauen lesbisch gelebt haben oder aktiv waren, weil man hat dann immer doch von einem aktiveren Part ging man aus bei einer der beiden Frauen. Und das wäre so ein etwas nicht... Dann handelt eine Frau so ein bisschen männlich und das wollte man nicht. Also darum ist es interessant, dass Paulus da in diesem Text weibliche Homosexualität explizit nennt und es ist gleichwertige, es ist ein Brennen aneinander, also es ist nicht die missbräuchliche Form der Päderastie zum Beispiel gemeint. Und so von daher würde ich sagen, wir haben viel Kontinuität zwischen damals und heute. Und das ist die Schlüsselfrage aus meiner Sicht, mit welcher Weltanschauung wurde der Mensch angesehen in der Bibel? Und mit welcher, also welche Anthropologie?
Ja, du hast jetzt schon, um da eben dann einzuhaken, auch von einer positiven Sicht auf den Leib gesprochen. Genau da würden, ich nehme jetzt heute so diese Rolle des Skeptikers ein, der all die Fragen stellt, okay. die Zuschauer sich vielleicht denken. Kann man wirklich von einer positiven Sicht des Leibes sprechen, wenn doch unsere christliche Sexualethik sagt, dass bestimmte Bedürfnisse, die Menschen haben, an mancher Stelle unterdrückt werden sollen? Also es wäre ja oftmals gerade der Inbegriff von Freiheit und einer positiven Sicht aus auf den Körper zu sagen, was immer der Körper auch möchte, wonach er sich sehnt, soll er auch in aller Freiheit ausleben können. Und wenn da jetzt die christliche Ethik reingrätscht und sagt, du hast da Empfindungen für jemanden vom anderen Geschlecht oder für jemanden vom selben Geschlecht, der aber nicht dein Ehepartner ist, dann ist das doch schon eine ziemliche Einschränkung und eher unterdrückend, würde jetzt der Skeptiker fragen. Was wären da deine
Sehr
Gedanken
gute Frage.
Dazu?
Ich denke auch hier, es kommt darauf an, wie man den Mensch zeichnet. Als bestimmt von den eigenen Sehnsüchten und Trieben oder nicht. Jetzt die Evolutionstheorie hat den Menschen eher so beschrieben. Die christliche Anthropologie sagt, der Mensch ist im Unterschied zum Tier. Die Evolutionstheorie sagt, es gibt keinen Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier. Wir sind eigentlich Teil derselben Gattung oder Großgattung. Jetzt, die Bibel würde das anders sagen. Der Mensch ist im Unterschied zu den Tieren. Es gibt etwas Gemeinsames, sind alles beseelte, verleibliche Wesen, Tier und Mensch. Also es gibt Verbindungen, ganz, ganz klar. Wir sind der Schöpfung und dem erschaffenen physischen Welt zugeordnet diesbezüglich. Aber als Mensch sind wir im Bild Gottes geschaffen. Das ist etwas, das uns auf eine andere Art zum Schöpfer hin orientiert als die Tiere. Und ich würde sagen, es gehört zur Würde des Menschen, mit unerfüllten und ungestillten Bedürfnissen zu leben und lernen, die auch auszuhalten. Wobei auszuhalten ist bereits schon ein negativer Begriff. Mit ungestilltem zu leben, bis es auf die richtige Art gestillt werden kann. Wir sehen das schon vor dem Sündenfall, vor Genesis 3, dass Adam mit einem ungestillten Bedürfnis existiert, arbeitet, wirkt, bis Eva da ist. Und das gehört, ich würde sagen, zur Würde des Menschen, im Unterschied zum Tier, dass er über längere Zeit oder sogar das ganze Leben ohne zum Beispiel ausgelebte Sexualität leben kann. Ich sehe keinen Grund, warum das zum Beispiel zu einer Verrahmung der Seele führen sollte. Da gibt es sehr viele Beispiele. Ich meine, ich selbst habe ja später geheiratet und habe wirklich ohne Sexualität gelebt. Und ich habe mich quick lebendig gefühlt. Genau, ich habe mich natürlich danach gesehnt. Die Sehnsüchte sind da, das ist keine Frage.
Wie alt warst du?
Ich war etwa 36, glaube ich, als geheiratet habe. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ja, 36, ja. Man kann, und es kann natürlich länger gehen, ja, aber ja. Ich glaube nicht, die Idee, dass wenn ich sexuell nicht aktiv bin, ich dann etwas unterdrücke, das dann explodiert oder mich krank macht. Ich denke, die Bibel hat ein viel positiveres Bild auf den Menschen als das.
Aber jetzt da die Frage eben, wenn es hier heißt, was Gott sich dabei gedacht hat, was hat Gott sich denn dabei gedacht? So, jetzt gibt es alle möglichen Menschen, die heiraten dann auch nicht spät, sondern nie und haben dann ihr halbes Leben lang, ihr Leben lang Bedürfnisse in sich, die sie nach christlicher Ethik in diesem Verständnis, das ich auch teile, nicht die Möglichkeit hätten, ein Bedürfnis, das ja Gott unserem Verständnis nach in sie hineingelegt hat, auch auszuleben. Also kann das Gott wirklich sich gedacht haben? Kann er das wirklich so meinen? Wie ordnest du das dann ein?
Das ist eine super Frage. Es gibt zwei Punkte. Das eine ist natürlich, der Sündenfall ist gekommen und die Dinge sind nicht mehr in der Ordnung, wie sie mal waren. Jetzt, ich weiß nicht, das wäre spannend, mit dir darüber zu reden. Was hat sich Gott gedacht, wenn dieser Fall in das Böse, in die Sünde nicht passiert wäre? Hätte dann jeder einen Partner? Ich bin geneigt zu denken, nein. Da sind die natürlichen Vorgänge wären geblieben und es wären auch so Menschen zölibatär unterwegs gewesen. Also das ist mal das eine. Das andere ist zu sagen, das Ziel, wohin wir steuern als Menschheit, gemäß dem biblischen Narrativ, ist ja die neue Schöpfung aus meiner Sicht, wo wir sexuell nicht mehr aktiv sind. C.S. Lewis sagt, dass wir eines Tages unsere Sexualität ein bisschen so in unserem Leben haben, wir als Erwachsene, unsere Plüschtiere, die sind noch irgendwo, aber sie sind nicht besonders wichtig. Mhm. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was Gott sich dabei gedacht hat. Es gibt schon ein paar Hinweise, aber es scheint zu sein, dass das Ziel, worauf wir gehen, ist nicht mehr als sexuelle Wesen aktiv zu sein, wobei ich denke, wir sexuell gestaltet bleiben. Eben, also wir bleiben Mann und Frau in der Ewigkeit. Wir werden nicht non-binär. Das ist zu sagen. Dann ist auch zu sagen, Jesus Christus hat als Single gelebt. Und man müsste sagen, eigentlich war der Prototyp des erfüllten Menschen. Also es ist scheinbar möglich. Und was auch zu sagen ist, denke ich, dass wir sehr gut verstehen, dass nicht jeder sexuelle Impuls gut ist. Es gibt sexuelle Impulse, die auch in unserer Gesellschaft zu Recht verpönt sind. Und da würde ich jetzt sagen, dass dieser Gedanke, es ist nicht jeder Impuls, den ich in mir verspüre, ist gut. Das heißt, wir brauchen wie einen Ort, wo wir hinschauen, welche meiner Impulse sind denn in Ordnung und sofort auszuleben oder noch nicht auszuleben? Mhm. Und welche sind in einer Kategorie, wo ich sagen würde, nein, das ist etwas, da werde ich, das sollte ich eigentlich nie daraufhin agieren, aber dass unsere Seele natürlich oder unsere Sehnsüchte uns an Orte bringen, wo wir niemals hin sollten, das scheint mir, ist vermutlich uns allen klar.
Ich will meine Frage ein bisschen spitz formulieren. So, du bist jetzt ja auch in der Rolle, so wie ich, aber du jetzt schon länger und auf unterschiedlichen Ebenen eines Pastors und bist als geistlicher Leiter auch derjenige, der ja dann Menschen diese biblischen Wahrheiten weitergibt und sage, lebe deine Sexualität im Rahmen der Ehe. Und dann...
Wobei, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich würde auch sagen, was heißt es, als sexuelles Wesen zu leben, als Single? Hm. Das ist eine ganz wichtige Frage. Aber mach mal weiter.
Ja, okay, ja, haken wir da vielleicht ein. Also, weil das gäbe jetzt manche Leute, die würden dann vielleicht auch ihren Unmut gegen diese Sexualethik dann auch vielleicht auf dich projizieren, der ihnen das als ihr Pastor so näher gebracht hat, wenn sie dann den christlichen Glauben beispielsweise beiseite legen und sagen, ich habe das immer so gelebt, ich habe das immer so gemacht, weil meine geistlichen Leiter haben mir das gesagt. Und dann ist ja oft so die Verbindung da im Kopf, ich lebe das so, weil meine evangelikale Kirche mir diese Ethik so näher gebracht hat. Da hatten andere Menschen, Männer, die Kontrolle über meine Sexualität. Wie würdest du mit diesem Vorwurf so umgehen?
Ja, ich erlebe das natürlich. Ich gehe so mit dem Vorwurf um, dass ich sage, ich hoffe, du hast nicht so gelebt, weil dein Pastor dir das gesagt hat, sondern höchstens, weil dein Pastor dir geholfen hat, zu verstehen, wie Gott es sich gedacht hat. Also das ist mein Selbstverständnis. Es kann nicht sein, und ich meine das absolut, es kann nicht sein, dass Pastoren die Leute sind, die sagen, wie es läuft. Mein Pastor ist doch eine Hilfe Gottes an mich, um die Wege Gottes besser zu verstehen. Hm. Jetzt, damit habe ich nicht gesagt, dass alle Pastoren mit diesem Selbstverständnis lehren, aber sie sollten es eigentlich. Und das wäre eine wichtige Aussage. Also und dann würde ich mich natürlich auch sofort entschuldigen und sagen, wie hätte ich das besser erklären können, dass du diese Unterscheidung machen kannst. Aber die Frage, die du auch stellst, ist, ich bin ja auch Mann, ich bin weiß, ich bin älter und so weiter. Das ist auch ein großer Faktor in den Diskussionen heute. Mhm. Und da haben wir wirklich Herausforderungen. Ich würde einfach, wie ich versuche, damit umzugehen, ist, bei all diesen großen Themen lehre und rede ich öffentlich erst dann, wenn ich Nähe gefunden habe zu Menschen, die mit diesen Themen unterwegs sind. Also ich habe erst angefangen, gut, über Sexualität allgemein, ich bin ein sexuelles Wesen, da habe ich so meine Erfahrungen, aber jetzt zum Beispiel auch über das Thema Homosexualität oder Transsexualität, ich bin mit Transsexuellen unterwegs, verschiedenster also Stufen, Leute, die nicht transitioniert sind, Leute, die transitioniert sind und so leben, auch verheiratet, gegengeschlechtlich verheiratet oder auch mit Leuten, die detransitioniert sind. Ich muss mindestens ein Maß an Nähe haben zu diesen Menschen. Erst dann fühle ich mich auch befugt, das, was ich denke, die Relevanz der biblischen Botschaft für dieses Thema ist, zu bringen. Und oft habe ich die Leute im Raum, ich baue ihre Zeugnisse ein, sofern sie bereit sind, öffentlich zu reden. Und so weiter. Also da gibt es schon natürlich gewisse Grenzen, aber ich glaube, jetzt im Kulturmarxismus ist ja die betroffene Person diejenige mit der höchsten Autorität, über ein Thema zu leben, weil sie betroffen ist. Ich glaube, da ist natürlich was dran, einerseits. Andererseits sind ja vielleicht Betroffene gerade diejenigen, die bestimmte Perspektiven nicht haben auf eine Erfahrung. Und es gibt eine Außenperspektive, die hilfreich sein kann. Das ist das, wie ich dann meine Rolle sehe in einer Situation, damit es zur Ergänzung kommt.
Ja, jetzt hast du gerade davor, du sprichst so viele spannende Themen an, wo ich gar nicht weiß, bei welchem ich nachhaken soll, aber vielleicht nochmal bei dem, was du davor gesagt hattest mit dem Thema als Single unterwegs sein, als sexuelles Wesen. So, wenn wir jetzt über, ich versuche mal das möglichst spitz zu formulieren, wenn du eine Predigtreihe halten würdest über Sexualität als Single, dann wäre die wahrscheinlich relativ kurz. Denn wir glauben ja, dass Sexualität im Rahmen einer Ehe gelebt werden sollte. Also wie, was sagst du als Seelsorger, als Pastor, als Begleiter, als Apologet, der davon ausgeht, dass Gott sich etwas denkt bei dem, was er sagt, jemandem, der auch über Sexualität, jemandem, der Single ist und sagt, ich habe Bedürfnisse, wohin mit denen?
Also das eines der wichtigen Dinge ist, aus meiner Sicht zu verstehen, dass das Single-Sein nicht einfach ein Warteraum auf die Ehe ist. Single-Sein bedeutet nicht, ich bin noch nicht verheiratet, sondern ist ein eigenständiger und selbstberechtigter Lebensentwurf. Das ist eine Errungenschaft des Christentums. Geht auf Jesus zurück, auf Matthäus 19. Die Juden, die haben gesagt, eigentlich bist du verheiratet. Darum gab es auch eher die Wiederverheiratung unter anderem oder auch Mehrfachehe, wie sagt man?
Der Name ist Polygamie.
Polygamie, danke vielmals. Und Jesus sagt, nein, es gab zwei Gründe, es zölibatär zu leben im Judentum. Das eine war, wenn man verschnitten geboren ist oder zu Ehe unfähig geboren, man weiß nicht genau, was da alles drin gedacht war im Judentum. Da kann eine ganze Reihe sein oder von Menschen so gemacht und dann ist es okay, wenn du nicht verheiratet bist. Und Jesus sagt, nein, du darfst auch um des Reiches Gottes willen Single leben. Er hat das natürlich gemacht. Und der Punkt ist, dass als Single leben, und damit ist im Judentum immer gemeint, auch nicht sexuell aktiv im Sinne einer sexuellen Begegnung mit einem anderen Menschen. Das heißt, das wurde als würdevolle Errungenschaft zurück hineingebracht in die Menschheit und in unsere Kultur. Mhm. Und in traditionellen Kulturen hat man gesagt, du solltest eigentlich verheiratet sein, es war eine Beschämung, nicht zu sein. Mhm. Und wir haben das Single-Sein in unserer modernen westlichen Kultur eher integriert und machen es aber aus einem anderen Grund. Nicht um des Reiches Gottes willen, sondern weil ich noch Mr. Perfect oder Mrs. Perfect noch nicht gefunden habe. Denn ich möchte ja gerne eine sehr einfühlsame, liebevolle, sehr intelligente Ehefrau finden, die idealerweise Kinder liebt und noch Astronautin ist oder irgendwas. Das muss wirklich perfekt sein. So lange warte ich, oder? Gut, also aus egoistischen Gründen, unter Umständen. Nicht, dass das immer falsch ist. Man soll ja auch Wünsche haben. Aber ich glaube, der Punkt ist eigentlich, dass man das als eine gleichwertige Sache sehen muss zur Ehe, das Single-Sein oder den Zölibat. Mhm. Und in beiden braucht es das Lernen von Selbstbeherrschung in der Sexualität. Also zu denken, ich muss jetzt mich sexuell wirklich beherrschen als Single und nie Sexualität leben und dann als verheiratete Person kann ich das immer leben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Mhm. Da gibt es ganz viele Erfahrungen von Verheirateten, wo man merkt, jetzt kommt die Disziplin erst recht. Mhm. Also im Umfeld von Schwangerschaften oder ich meine, die Bibel lehrt Einvernehmlichkeit in der Sexualität. Statistisch scheint es so zu sein, dass zum Beispiel jetzt auch gerade, und ich kann das nur von außen sagen, dass viele Frauen erst mehrere Jahre nach der Geburt des letzten Kindes wirklich Lust wieder haben. Und ja, was heißt das für mich als Mann? Da muss ich Selbstbeherrschung leben, wenn es wirklich etwas sein soll, das auch wirklich für die Frau etwas Schönes ist, weißt du?
Oder,
das lerne ich natürlich als Single.
Ja, ja.
Also das heißt, das ganze Thema ist ein bisschen komplex oder in beiden Lebensständen muss ich das lernen.
Ja.
Und dann, wir hatten Ed Shaw hier, der als Single lebt, ist gleichgeschlechtlich empfindend, ein Pastor aus England, zwar ausgezeichnet, der hat so viel zu sagen gehabt. Das gab keine kurze Predigt, sondern ein ganzes Wochenende zu diesem Thema. Und etwas hat mich sehr berührt, der hat gesagt, wenn eine der Fragen war, was machst du, wenn du in Versuchung kommst und einen schönen Mann siehst, was passiert dann und wie gehst du damit um? aus dieser Sicht auf die Ehe. Und er hat gesagt, eigentlich der Mensch als sexuelles Wesen ist ja im Bild Gottes geschaffen und bringt etwas zum Ausdruck über das Wesen Gottes. Wenn er einen schönen Mann sieht, dann hat er gelernt zu sagen, die Schönheit dieses Mannes ist ein Abbild der Schönheit von etwas noch viel Schönerem, nämlich der Schöpfer dieses Mannes, Gott selbst. Mhm. Und das als zum Beispiel als einfach als Moment der Anbetung zu nehmen. Jetzt, ich habe als Heterosexueller zugehört und gedacht, endlich sagt mal jemand was Brauchbares in dem Bereich. Und das ist spannend, eine spannende Erfahrung, die ich mache, dass die, ich habe mehrere Freunde, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht verheiratet sind. Einige, die sagen, ich werde immer so leben, andere sagen, ich hoffe immer noch meinen Partner zu finden. Aber die lehren mich etwas über die, was es heißt, als sexuelles Wesen zu existieren, wenn ich nicht gerade das ausleben kann, was ich eigentlich gerade gerne würde. Momente der Anbetung in der Begegnung mit einem schönen Menschen zu finden, zum Beispiel. Und da würde ich sagen, da ist das Leben als sexuelles Wesen in beiden Ständen, auch für mich als verheirateter Mann, ich kann in Versuchung geraten. Hm. Das gilt für mich genauso.
Ja.
Und da würde ich sagen, da ist es, also er hat dann gesagt, aus seiner Sicht, der Joe, die Ehe bringt Gottes Treue zum Ausdruck, ja, und der Zölibat bringt Gottes Versorgung zum Ausdruck. Im Mangel. Er versorgt im Mangel und bringt damit die Art Gottes in die Welt hinein. Mhm. Und die Ehe macht das auch. Und das ist ja, es offenbart etwas von der Beziehung von Christus zur Gemeinde und zu seinem Leib. Das wären so ein paar Sachen. Jetzt, vielleicht ist das ein bisschen abstrakt und vielleicht nicht konkret genug. Ich merke aber, dass wenn die Leute anfangen, die Grundkonzepte in ihrer guten Güte zu verstehen, fangen sie an, neue Gedanken zu haben und anders zu denken. Jetzt, ich glaube, wenn ich Single bin, kann man durchaus mal eine Umarmung zum Beispiel genießen. Eine freundschaftliche, tröstende Umarmung oder Beziehung. Es ist ganz wichtig, auch wirklich tiefe Beziehungen zu Menschen vom anderen Geschlecht oder wo man sich angezogen fühlt, zu leben. Aber die muss nicht immer sexuell aufgeladen sein im Sinne davon, dass man das auch auslebt dann. Ich glaube, da üben eigentlich die Singles das, worauf wir hingehen. Nochmal in einer Art, wie die Verheirateten das nicht tun.
Ja, Paul, jetzt ist es so, dass immer wieder auch Leute anführen, dass die Sexualethik, die wir in unseren evangelikal-freikirchlichen Kreisen haben, eine krankmachende auch dahingehend ist, dass Menschen Sexualität als etwas Verbotenes oder Sündiges wahrnehmen, weil sie ja gegen ihre inneren, ja, Triebe und Begierden ankämpfen sollen. Und dann, wenn der Schalter umgelegt werden soll in der Hochzeitsnacht, das dann aber nicht funktioniert, weil diese Purity Culture, wird dann gesagt, diese evangelikale Sexualethik einem noch so hinterherhängt. So, das ist eine Erfahrung, von der habe ich immer wieder mal gehört, dass Leute dann das so berichten, dass dann vor allem auch bei Frauen sich dann richtig was verkrampft und also im wahrsten Sinne des Wortes, dass es dann da auch wirklich dazu kommt, dass manche Frauen an Vaginismus leiden, und das ist etwas, wo immer wieder als ein Argument angeführt wird, um zu zeigen, ihr konservativen Christen, ihr macht damit Menschen richtig kaputt. Bis dahin, dass dann auch in Aussteigerforen von ehemaligen Christen Betroffene davon sprechen, dass die, dass sie einen ganz ungesunden Umgang mit Sexualität haben, gerade wegen dieser Purity Culture, der bei ihnen zu so einer inneren oder auch körperlichen Verkrampfung tatsächlich führt, wenn es dann dazu kommt. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Wie würdest du denn dem begegnen?
Ja, zwei wichtige Dinge, ohne dass ich damit alles gesagt habe. Ein Punkt natürlich, es ist ein völlig falsches Verständnis zu denken, man lebt enthaltsam bis zur Hochzeitsnacht, und weil man enthaltsam gelebt hat, klappt es dann auf Anhieb in der Hochzeitsnacht. Das ist natürlich Quatsch. Und Leute, die das so vermittelt haben, sollten aufhören, das zu tun. Manchmal frage ich mich, ob die Leute das so hören, ob schon es richtig vermittelt wurde. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Also das ist natürlich eine komplette Illusion. Zweitens würde ich auch sagen, dass man schon auch den eigenen Körper kennenlernen kann vor der Hochzeit als Single. Das ist ein großes Thema. Wir haben im Buch dazu ein bisschen was geschrieben. Und ich denke einfach, was einfach nicht sein kann, ist, dass man sagt, ich lebe komplett enthaltsam bis zu diesem Zeitpunkt. Und weil ich das gemacht habe und mich noch überhaupt nicht kenne und meinen Körper und nicht weiß, worauf er wie reagiert, dass es dann einfach super klappt. Die beste Sexualität entwickelt sich dort, wo man sich Zeit nimmt, über mitunter viele Jahre. Mhm. Und je nach Phase ist es auch unterschiedlich, um sich aufeinander einzulassen. Und ich glaube, dieses Ideal vom perfekten Sex auf Anhieb, das ist wirklich eine Illusion. Und die sollten wir gründlich ausräumen. Jetzt einige sagen, wir sollten sie ausräumen, indem wir die ganze Idee von Enthaltsamkeit als Single aus dem Fenster werfen. Das sehe ich natürlich anders, aus erklärten Gründen wie vorher. Aber ich glaube, wir müssen auch wirklich darauf achten in diesem Zusammenhang, dass wir sehr klar diese Punkte auch versuchen, richtig zu vermitteln. Da ist jetzt in der Vergangenheit auch wirklich was schiefgelaufen.
Du hattest jetzt vorher in deiner Argumentation für Enthaltsamkeit auch als Single angeführt, dass es auch verheirateten Menschen ja so geht, beispielsweise wenn Schwangerschaft da ist oder andere Umstände, dass auch dort gewisse Phasen der Enthaltsamkeit da sind. Aber da würden jetzt manche sagen, ja, aber das ist ja auch ein Problem der christlichen Sexualethik. Vor kurzem saß ich mit Freunden zusammen, die keine Christen sind, und dann sagte sie mir so, ja, Monogamie ist ja auch ein vor allem christlicher Gedanke, der ist ja in anderen Kulturen und Religionen nicht zwingend so da. Ist daran was dran? Also ist vielleicht unsere ganze Grundidee von vornherein, das zu begrenzen auf einen Mann und eine Frau, nicht eigentlich etwas, was auch da wieder natürlich ist, ne? Wie gesagt, ich verweise nochmal auf Muslime, die sagen, schau mal, wie großartig unsere Religion ist. Gott hat gesehen, dass Männer einen ausgereiften Sexualtrieb haben. Der Mann ist nicht gemacht für Monogamie, deswegen hat Gott es in die Religion so eingebaut. Andere, die dann polyamorös unterwegs sind. Es gibt einen Pastor in Deutschland, der polyamoröse Beziehungen segnet. In der Straße bei uns in der Kirche rauf ist ein polygames Beziehungsgespann. Also wie würdest du in den Zeiten heute, wo auch diese christliche Grundethik zunehmend in Frage gestellt wird und Monogamie für viele Leute gar nicht selbstverständlich ist und außereheliche Beziehungen dann auch nicht zwingend als Fremdgehen empfunden werden, drauf antworten?
Das ist ein Themenfeld, das ich nicht so eingehend studiert habe. Ich habe schon ein paar Gedanken. Es scheint mir schon physiologisch zu sein, dass wo eine sexuelle Beziehung mit nur einem Menschen ist, rein eben, ich habe das vorhin angedeutet, vom Gehirn her, eine Förderung der sexuellen Erfahrung stattfindet. Die sexuelle Erfahrung mit mehreren Partnern reduziert die Erfahrung oder die Qualität der erfahrenen Sexualität. Das ist mal das eine. Also ob wir wirklich nicht so designed sind, das Designing, das würde ich hinterfragen. Und da würde ich sagen, gibt es ein paar messbare Daten, die dagegen sprechen, gegen dieses Konzept. Das zweite ist, ich überlege mir immer, möchte ich, dass meine Frau mit anderen Männern zusammenschläft? Und das ist für mich sonnenklar nein. Ich möchte, dass meine Frau nur mich auf diese Art und Weise liebt. Da muss ich mir wirklich keine Frage, das ist für mich keine Frage. Das ist so persönlich, dass ich das nicht teilen möchte. Und ein weiterer Punkt ist, dass man natürlich jetzt auch sieht, darum kann man die Ehe wie auch nicht probieren oder austesten im Vorhinein. Viele öffnen sich erst, wenn sie verheiratet sind. Das wirkliche Gegenüber erfahre ich erst, wenn es eine Grundsicherheit gibt. Jetzt, ich weiß, viele Ehen halten nicht. Aber doch scheint die Ehe der beste Schutzraum zu sein für die Erfahrung von persönlicher Vulnerabilität oder Verletzlichkeit. Und erst dort ist auch die Sexualität auch besonders kostbar. Und dann sind die Kinder ein Thema. Was brauchen die Kinder? Auch da gibt es soziologische Studien, die sagen, dass Kinder, die in Patchwork-Familien aufwachsen, und wir versuchen, die zu stützen, soweit wir nur können, die größeren Herausforderungen haben in der Schule, mit sich selbst und so weiter. Und ich habe vor, das war etwa 4 Jahren, mal ganz kurz etwas von polyamorösen Beziehungen erwähnt in einer Predigt hier. Und am Nachmittag meldet sich schon eine Frau bei mir und sagt, bei uns im Quartier sind jetzt 2 Ehepaare so unterwegs miteinander. Und der nächste Satz war, die Kinder verstehen die Welt nicht mehr. Also da müsste man mindestens fairerweise hinschauen, wie ist das Design des Gesamtkonzepts Mensch, auch auf der natürlichen Ebene, wie reagiert das Kind? Jetzt, als die Scheidungsrate durch die Decke ging in den 70er Jahren, hat man versucht zu zeigen, dass es sich nicht negativ aus die Kinder auswirkt. Man hat Studien gemacht, um versuchen, das zu zeigen, um da den Druck rauszunehmen, vielleicht auch verständlicherweise. Und dann 20 Jahre später hat man die ganze Studie nochmals analysiert und gemerkt, das ist ganz schwierig für die Kinder. Es stimmt nicht, dass die Kinder da nicht mitleiden. Das heißt, Sexualität ist immer mit dem Stichwort nicht nur Erfüllung von Lust und von Sehnsucht und Bedürfnissen, sondern ist auch mit Verantwortung verknüpft. Mhm. Und das scheint im Design mit drin zu sein. Das kann kaum jemand leugnen. Mhm. Und zwar Verantwortung gegenüber dem Sexualpartner. Mhm. Was macht es mit dem Sexualpartner, wenn ich nur mit ihm sexuell unterwegs bin? Was für Möglichkeiten eröffnen sich dann für den Partner? Mit der Verantwortung gegenüber der Nachkommenschaft, Kinder, falls es gibt, welche gibt, aber auch der Verantwortung gegenüber mir selbst als sexuelles Wesen. Mhm. Und da ist auch die Verantwortung gegenüber meiner geschlechtlichen Gestaltetsein des Körpers. Also in der Würde der Gestalt meines Körpers sexuell aktiv zu sein, das ist ein weiterer Punkt. Das heißt, wir müssen das Wort Verantwortung mit hineinnehmen, aber ohne, dass jetzt das für die einen ist Verantwortung ein totaler Freudenkiller. Ich glaube, wir wollen Verantwortung tragen als Menschen. Das gehört zur Würde des Menschen. Wir wollen nicht verantwortungslos durch das Leben gehen. Manchmal schon. Man will keine Konsequenzen tragen des eigenen Handels, aber gerade auch in der Liebe wollen wir das. Und ich denke, es kommt sehr darauf an, auch hier wieder, wie das Grunddenken über den Menschen ist, also die Anthropologie, die mitschwingt bei solchen Fragestellungen. Und da entdecke ich einfach eine Anthropologie in der Bibel, die wenigstens mich persönlich einfach mit Freude füllt. Ja, so passt es irgendwie ziemlich gut. Ohne dass ich damit gesagt habe, alle müssen damit einverstanden sein.
Du hattest auch andere Dinge angesprochen, mit denen viele mit Sicherheit überhaupt nicht einverstanden sein werden, nämlich grundsätzlich die Überzeugung, dass Ehe zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden sollte. Viele würden sagen, Kirchen, die das so glauben, die das so hochhalten, sind kein Safe Space, kein sicherer Ort für Menschen, die homosexuell empfinden. Und einfach um das mal darzustellen, wie es da auch vielen mitgeht. Ich war jetzt vor einigen Wochen in einer Kirche, habe dort gepredigt sonntags und danach kam eine Frau auf mich zu, Mutter, Anfang 50, die war jetzt selber auch erst zum ersten, zweiten Mal in der Gemeinde dort, aber kam auf mich zu und meinte, ich sehe das von der Bibel ja grundsätzlich auch so, aber meine Tochter ist homosexuell und ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen kann. Kann ich sie überhaupt noch hier in die Kirche einladen oder anderswo? Ich suche gerade eine Gemeinde, wo das geht, aber will da auch gleichzeitig nicht mit meinen theologischen Überzeugungen kompromittieren. Und es gibt auch nicht wenige Eltern, die dann, wenn das eigene Kind diese Gefühle entwickelt, ihre theologischen Überzeugungen diesbezüglich auch ändern. Da gab es ja vor einigen Jahren diesen Film, der dann auch auf Netflix kam, wo es um einen jungen Mann ging, der sich letztlich das Leben genommen hat, weil er, ja, einfach, ne, der kam aus einer evangelikalen Familie, diese Gefühle sind nicht verschwunden und er war am Ende so verzweifelt, dass er sich das Leben genommen hat, wenn ich den Film noch richtig in Erinnerung habe, und basierte auf einer wahren Begebenheit. Und die Mutter von ihm, die vorher jahrelang immer versucht hatte, ihm durch Konversionstherapien etc. Davon wegzubringen, sah sich am Ende als geläuternd und sagte, diese Sexualethik macht krank, macht kaputt und kann nicht göttlich, kann nicht gut sein. So, ich habe gesagt, heute will ich die herausfordernden Fragen stellen, die Menschen sich so stellen. Und da wäre für mich, ich meine, du hast ja auch diese Rolle als Pastor, wo du mit der Thematik rein statistisch mindestens, also regelmäßig
nicht
zu tun
hast. Nicht nur statistisch.
Also ich meine, rein statistisch musst du sicherlich in der Kirche ja, viele Menschen haben, die das persönlich betrifft, und du weißt es dann auch aus persönlichen Gesprächen, hast du ja schon gesagt. Was sind da deine Gedanken zu diesem Konflikt, vor dem da auch manche stehen?
Ja, ich denke, manchmal ist es tatsächlich, läuft es so, wie du das beschrieben hast. Jetzt, aber nicht nur. Also es gibt diese Theorie des Minderheitenstress. Also wenn eine Gruppe sich als Minderheit empfindet, als unterdrückte Minderheit, erhöht das die Suizidalität. Jetzt, ich sage nicht, dass das nie der Fall ist, aber es gibt eine spannende Studie, die verglichen hat, wie es den Homosexuellen ging in den 60ern, als sie ganz sicher noch unter einem sehr viel größeren Minderheitenstress leben mussten, zu den 90er Jahren, wo der Minderheitenstress ganz sicher weniger hoch war. Also die gesellschaftliche Akzeptanz hat sich in diesen Jahren, innerhalb dieser etwa 40 Jahren oder so, ich glaube so etwa 40 Jahre Abstand, radikal geändert. Und das Spannende an dieser Studie war zu sehen, dass die Suizidalität höher war in den 90er Jahren, interessanterweise. Jetzt, ich habe die Studie, ich bin kein Fachmann von Studien. Man muss vorsichtig sein mit Studien, das ist mir klar. Aber es gibt eine Parallelaussage, die ich dann wieder, ich komme dann zurück zum anderen. Es gibt ja bei der Transideologie gibt es die Idee, dass wenn ich meinen Körper anpasse an mein gefühltes Geschlecht, es mir dann besser geht. Und da gibt es auch die Idee des Minderheitenstress. Jetzt die erfahrene Realität ist, dass eigentlich oft durch eine Transition ins andere Geschlecht die Suizidalität steigt. Und ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, jetzt Erwartungen an Veränderung zu haben. Das scheint mir ganz wichtig. Wir sollten keine Versprechen machen, dass ein Mensch plötzlich etwas anderes empfindet. Das ist ein Problem, noch nach wie vor. Wir sollten ergebnisoffen an diese Sachen herangehen. Es gibt manche Dinge, die bleiben so, wie sie sind. Aber ich würde, was dieser Film zeigt, ist eigentlich ein Argumentarium, das der gemessenen Wirklichkeit nur begrenzt entspricht. Ich frage mich, ob, also es gibt eine höhere Suizidalität grundsätzlich unter Homosexuellen. Das ist statistisch erwiesen, völlig unabhängig davon der ideologischen Ausrichtung. Jetzt die Frage ist, gibt die ideologische Ausrichtung oder die theologische Ausrichtung der Bibel hier noch eine Verschärfung mit rein? Und das kann, ich würde sagen, wenn falsch angebracht, durchaus der Fall sein. Da muss man wirklich vorsichtig sein und den Finger drauflegen, an welchem Punkt. Aber ich erlebe jetzt auch eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, diese Art von Glaube, die hier vermittelt wird, hilft mir, zu leben mit dem, was ich eigentlich spüre, ist eigentlich nicht so gedacht ursprünglich. Jetzt, was heißt das für Gemeinde? Du hast den Gemeindekontext ja angesprochen. Was ist, wenn mein Kind jetzt plötzlich homosexuell empfindet? Jetzt, wir haben gleichgeschlechtlich empfindende Menschen hier bei mir in der Gemeinde. Und es ist nicht so, dass gleichgeschlechtlich Empfindende automatisch nicht in einer Freikirche sein können. Im Gegenteil. Es gab auch eine Studie, die gezeigt hat, das war noch spannend, dass sie sich vor allem wohlfühlen in konservativen Gemeinden. Es gab keine Begründung dafür, aber das war so ganz verblüffend. Da wäre mal eine Tiefenbohrung spannend. Aber es gibt auch die andere Erfahrung. Das ist keine Frage. Jetzt, ich kann vielleicht eine Parallele nehmen zu einem anderen sexualethischen Thema. In Korinth, also die Männer in der Antike, da war es das Normalste der Welt, etwas zu tun, was die Frauen nicht tun durften damals, sie konnten einfach zu Prostituierten gehen, sie konnten Sex haben mit den eigenen Sklavinnen, mit den Sklaven. Es gab eine ziemliche Bandbreite an Möglichkeiten für die Männer und die sind natürlich zum Glauben gekommen. Und in Korinth haben wir im Kapitel 6 in der zweiten Hälfte Paulus, der auf der theologischen Ebene interagiert mit Männern, die aus dem Heidentum zum Glauben an Christus kommen und ideologisch noch überhaupt nicht das so sehen, wie die Bibel oder wie Paulus das gesehen hat, als Repräsentant sozusagen der Lehre der Bibel. Und es ist ganz, es lohnt sich da mal genau hinzuschauen, wie Paulus das gemacht hat. Er hat sie nicht einfach gebasht, er hat sie konfrontiert. Und sein Argument ist spannenderweise Leibe, der Wert des Körpers, des Leibes. Er argumentiert und sagt, liebe Männer, ihr habt den hohen Wert eures Körpers noch nicht verstanden. der Körper ist ein sakraler Ort im Kosmos. Und wenn ihr verstehen würdet, wie hochwertig euer Körper ist, würdet ihr anfangen zu merken, dass der Besuch bei einer Prostituierten eigentlich keine gute, euch würdigende Sache ist. Es würdigt auch die Prostituierte nicht. Aber es ist spannend, er setzt an bei dem, was die Menschen selbst erfahren. Ich finde, da muss man wirklich gut hinschauen. Es ist aber auch so, dass über die Jahrhunderte und Jahrtausende auch gleichgeschlechtlich Empfindende immer wieder aufgenommen wurden in christlichen Gemeinden und in Kirchen. Ich denke, unter dem Druck neuer ideologischen Grundausrichtungen werden jetzt Einzelfälle auch benutzt, um ein ideologisches Argument zu führen. Das passiert einfach, das darf man. Aber ich würde einfach sagen, Vorsicht mit diesen Pauschalaussagen. Die stimmen nur, also ich würde sagen, höchstens bedingt. Und wir müssen die anderen Beispiele auch bringen. Nur ist es schwierig geworden. Ich wünschte so sehr, wir hätten diese Debatten nicht. Das würde mehr Raum geben, um einzelne Wege zu gehen mit Menschen, die wirklich mit diesen Herausforderungen unterwegs sind und mit diesen Themen.
Ich war vor 2 Jahren auf den Neupastorentagen unseres Gemeindebundes und saß dort zusammen mit 8 oder 9 anderen Pastoren. Und wir alle sind theologisch in diesem Thema uns da relativ einig gewesen, dass wir auch eben sehen, dass es Männer und Frauen gibt und dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden sollte. Und trotzdem hatten wir alle in unseren Kirchen gerade transsexuelle Menschen, homosexuell empfindende Menschen. Und das fand ich interessant. Ich dachte mir, so einen schlechten Job, wie uns oft vorgeworfen wird, machen wir ja gar nicht. Und was ich aber so dachte, würde mich mal interessieren, ob du diese Beobachtung so teilen würdest, ist, dass es oftmals eher Leute sind, die neu zur Kirche hinzustoßen, von vornherein wissen, so denkt die Kirche zu diesem Thema und sich damit dann arrangieren können. Aber dass Menschen, die in einer Gemeinde aufwachsen, in der das so als Norm gepredigt wird, wenn sie dann diese Gefühle bei sich entdecken, sich ganz schwer damit tun, sich weiter zu Hause zu fühlen und als Teil von der Gemeinde. So, wir glauben, dass Gemeinden, dass Kirchen ein guter Ort sind für Menschen, die Gott sich so für jeden Christen, für jeden Menschen wünscht. Wie gehen wir damit um? Oder würdest du diese Beobachtung so teilen? Und,
nein, würde ich nicht. Ich würde auch sagen, es ist möglicherweise eine Pauschalisierung. Also man versucht, die Muster zu erkennen und die größeren Gefahren, das verstehe ich. Ich wäre da vorsichtig. Ich erlebe jetzt auch eine Reihe von Menschen, die in christlichen Gemeinden aufgewachsen sind und sozialisiert sind und das volle Programm und die es anders, die mit großer Zuversicht das biblische Narrativ gut finden, obschon sie persönlich betroffen sind.
Ja, ja.
Aber es gibt natürlich auch das andere. Ich merke, es ist eher, wenn in der Antike gab es 2 Schöpfungsnarrative. Diejenige von Plato mit den Kugelmenschen und diejenige von Genesis mit Mann und Frau. Und man spürt da gibt es wie 2 Konzepte, die nicht kombinierbar sind. Und diese beiden Konzepte, die westliche Welt wurde durch das Genesis-Konzept jetzt geprägt, durch das Christentum über viele Jahrhunderte. Aber jetzt, wenn ein ganz anderes Grundkonzept kommt, dann wird das andere Grundkonzept zum Feind oder zum unmenschlichen Paradigma und zur Aggression. Und ich glaube, es ist eher die Frage, welche Anthropologie möchte jemand oder findet jemand gut und warum, die zu solchen Momenten führen. Jetzt völlig unabhängig, ob sie jetzt in einer Freikirche oder in einer Landeskirche meinetwegen, in irgendeiner Kirche groß gewachsen sind mit dem Paradigma 1. Und merken sie jetzt, man könnte ein ganz anderes Paradigma haben.
Ja, ja.
Und da entstehen die Hauptkonflikte. Ja.
Ich wollte auch nicht sagen, dass das pauschal so ist. Meine Beobachtung war nur die, dass es bei verschiedenen Themen so ist, dass ich das Gefühl habe, jemand, der von vornherein mit einer also der da als unbeschriebenes Blatt in eine Kirche kommt, da oftmals einen anderen Blick drauf hat, wie jemand, der auch ja von ungeschriebenen Gesetzen in der Kirche irgendwo ausgeht und halt vielleicht auch in einer Rolle drin ist. Sag mal, du bist Hauskreisleiter und entwickelst dann solche Gefühle und wüsstest, wenn du jetzt mit deinem Pastor ins Gespräch gehst, wäre das eventuell schwierig. Also ich meine, ich will es heute nicht einfach machen, wenn wir von Raum der Gnade sprechen, wie kriegen wir das zusammen? Also wie kriegen wir das damit zusammen, dass wir sagen, es gibt bestimmte Vorstellungen, die wir hochhalten, die wir, ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel bei dir in der Kirche leben und sehen würdest, die wir auch ein Stück weit als Voraussetzungen sehen dafür, in bestimmten Bereichen zu leiten, im Bereich der Sexualethik und dem, dass wir sagen, wir lieben Menschen, wir wollen ein Ort sein für alle Menschen.
Ja, super Frage. Also wichtig ist, auch Beispiele dann irgendwann zu bringen außerhalb des Bereiches der Sexualität.
Ja, ja.
Aber wir reden jetzt heute über Sexualität. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Und da ist die Fragestellung. Jetzt kann ich glaube, 1. Korinther 6, die zweite Hälfte, ist ein gutes Beispiel. Wir sehen, dass in der Gemeinde Menschen da sind, die eine andere Praxis haben, weil sie eine andere ideologische Ausrichtung haben. Jetzt diese ideologische Ausrichtung dieser Männer war aber christianisiert in einem gewissen Maß. Sie haben zwei Argumente, die sie bringen, die scheinbar beeinflusst waren durch die Lehre, die sie in den Gottesdiensten gehört hatten. Also das waren gute Christen, die sitzen in den Gottesdienst, hören was und denken, es ist Freiheit da. Ich bin nicht gebunden an das Gesetz und wenden es auf diesen Themabereich der ich gehe zu einer Prostituierten an. Sie wenden es aber falsch an. Gut, also der Punkt ist, wir haben an der Basis, an der Gemeindebasis in Korinth eine ideologische Diversität. Warum war die möglich? Weil, ich würde jetzt sagen, in der Leitung repräsentiert durch Paulus eine theologische Klarheit da war. Und jetzt gibt es eine Interaktion zwischen den beiden. Aber ich glaube, ich bringe vielleicht ein paralleles Beispiel von Paulus und Petrus im Galaterbrief. Hat ja Paulus Petrus konfrontiert, weil er nicht mit Heiden essen wollte. Und das war ein direkter Angriff an das Evangelium. Und Paulus konfrontiert Petrus öffentlich. Nachher gibt es den Apostelkonzil und die Klärung auf der Ebene des Leitbildes des Christentums wurde geklärt, wie das Evangelium zu verstehen ist. Und nachher kommt der Paulus und beschneidet den Titus. Und aus strategischen Gründen. Und man könnte jetzt sagen, ja, warum ist jetzt Petrus, der mit Juden essen will, ein Angriff auf das Evangelium, während Paulus nachher den Titus beschneidet? Warum ist das kein Angriff auf das Evangelium? Ja, einer der Gründe dafür ist, es wurde geklärt. Und ich glaube, wir haben in Korinth ein gutes Modell, wo wir sagen, wenn es eine grundsätzliche Klärung dieser Fragen gibt, eröffnet sich auch den Raum, dass gewisse Menschen kommen können und noch eine Praxis haben, die überhaupt nicht passt zu dem, wie das Christentum sich das denkt. Aber das ist möglich, weil damit, wenn es geklärt ist, wie wir denken in dem Bereich, ich gebe da nachher ein Beispiel, wird nicht die Grundsatzfrage gestellt. Also es wurde nicht die theologische Grundsatzfrage gestellt, ist es okay für Christen in der Gemeinde in Korinth, ist es okay für Christen zu Prostituierten zu gehen. Das war geklärt. Durch Paulus. Okay. Das heißt, es war auch okay, dass diese Christen da sind und jetzt einen Weg gehen. Und es ist spannend, im 2. Korintherbrief kommt das nicht mehr vor. Und wir sehen bei den in den Gemeinden, wo zwei Briefe da sind, dass es durchaus auch zu Klärungen kam, die sich dann auch wirklich etabliert haben. Also das heißt, Paulus, das ist ein Satz, den eine Freundin von mir geprägt hat, Paulus war bereit, korinthisch lange Wege mit diesen Männern zu gehen. Und der Raum der Gnade eröffnet sich, wenn die ethische Ausrichtung geklärt ist, einerseits, aber andererseits auch die Türe offen ist für alle Menschen, die mit allen Themen kommen. Gut, jetzt, ich nehme das Beispiel der Polygamie in Afrika. In vielen Gegenden, wo Missionsorganisationen hineinkamen, waren eigentlich alle polygam, außer diejenigen, die noch nicht polygam waren, die erst eine Frau geheiratet haben. Und einige eher konservative christliche Missionsorganisationen haben dann verlangt, dass der Mann, wenn er Christ werden will und in die Gemeinde kommen will, sich von 3 von seinen 4 Frauen scheiden muss. Denn Jesus hat die Polygamie abgeschafft. Und ich würde sagen, das Argument stimmt, dass Jesus die Polygamie abschafft, indem er den Zölibat gleichwertet zur Ehe. Okay, und einige haben das tatsächlich gemacht, haben sich geschieden von 3 von den 4 Frauen. Und jetzt ist die Frage, was ist mit den 3 Frauen passiert? Nach Hause gehen konnten sie nicht. Das war zu beschämend. Also sind sie oft in die Prostitution gegangen, um zu überleben. Und die Organisationen haben gemerkt, das können wir nicht so handhaben. Das geht nicht. Das heißt, sie haben, und jetzt, das wäre ein Beispiel für den Raum der Gnade, sie haben gesagt, wir müssen in unserer Lehre schon sagen, Jesus hat sich das gedacht, dass man monogam lebt. Aber ihr seid polygam und wir heißen euch als polygame Familie wirklich willkommen in der Gemeinde. Und ihr sollt als polygame Familie wirklich Teil unserer Gemeinde sein. Jetzt, die Lehre ist nötig, weil wenn dann ein junger Mann seine erste Ehe hat oder seine erste Frau hat und dann mit einer zweiten Frau kommt, brauchst du ein Argument, warum du sagst, um zu begründen, ja, wir machen jetzt nicht eine zweite Hochzeit, denn es geht nicht in diese Richtung. Aber die polygame Familie soll Teil unserer Gemeinschaft sein. Jetzt noch ein letzter Schritt. Und der wurde an unterschiedlichen Punkten angesetzt. Manchmal bei der Taufe, manchmal bei, wenn man eine Vorbildfunktion übernommen hat in der Gemeinde oder in die Leitung kam. Dann haben sie gesagt, bei der polygamen Familie, wir meinen das ernst, dass sexuelle Intimität wirklich nur zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden soll. Wir wollen, dass ihr verheiratet bleibt und die auch wirtschaftliche Verpflichtung, füreinander zu sorgen, aufrechterhaltet. Wir zerstören diesen Teil nicht, das muss erhalten bleiben, aber wir möchten, dass ihr klärt, wo das Sexualität stattfindet. Und lieber Mann, du gehst jetzt mit 3 von deinen 4 Frauen in einen WG-Modus, in einen Wohngemeinschaftsmodus. Sexualität findet nur noch zwischen dir und einer dieser Frauen statt. Regelt das, redet miteinander. Aber sie haben so Zwischenlösungen gesucht, um wirklich eigentlich das Vernichtende dieser Idee im Ursprung, dass man das wirklich weglässt, aber dass man das macht. Und ich finde, es ist ganz wichtig, ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist, wenn ein homosexuelles Ehepaar kommt mit Kindern? Was machen wir als Gemeinde? Das ist der Fall, wo wir eine Idee haben müssen, was passiert. Ja. Und ich würde sagen, Raum der Gnade. Unbedingt willkommen heißen, keine Frage. Und die Frage ist, was bedeutet jetzt es für so ein Paar, in eine jüngerschaftliche Entwicklung, in ein Aufblühen im Glauben zu kommen? Und da bin ich am Reden mit meinen homosexuellen Freunden. Gibt es auch solche Wohnformen, die vielleicht passend wären für solche Situationen? Einfach um eigentlich die ethische Orientierung, an der festhalten zu können, ohne auf eine falsche Weise wirklich Sachen kaputt zu machen, die man nicht kaputt machen darf. Und einen Raum zu haben, wo wirklich alle Menschen Jesus Christus kennenlernen können. Das ist so ein Modell. Und ich denke, dieses Grundmodell ist auch für andere religiöse und anthropologische Paradigmen anwendbar. Also eine woke Gemeinde zum Beispiel oder eine affirmative Gemeinde in diesem Themenbereich würde vielleicht einfach den ethischen Orientierungspunkt an einen anderen Ort setzen und Leute, die nicht nach diesem Modell leben, könnten einen Weg gehen. Ich würde sagen, das ist eigentlich einfach ganz normales, das wäre aus meiner Sicht Raum der Gnade. Es gibt, und das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, in Korinth auch noch einen Ausschlussfall. Es gibt in Kapitel 5 eine einvernehmliche inzestuöse Beziehung, die auch im römischen Gesetz verboten war. Und da sagt Paulus, das geht nicht. Da sagt er auch Nein und sofort Stopp. Bei den Männern, die zu Prostituierten gehen, sagt er auch Nein, ganz klar. Aber er sagt nicht sofort Stopp in der gleichen Art und Weise wie beim anderen Mann. Und ich glaube, wir haben da noch viel zu entdecken, wie der Heidenmissionar Paulus in diesen Situationen wirklich Gemeinden gestaltet hat, sodass die Menschen mit den realen Situationen, in denen sie existiert haben, vorher und gelebt haben, Wege gehen können, um Jesus nachzufolgen. Das wäre aus meiner Sicht den Raum der Gnade.
Ja, Paul, jetzt nimmst du hier Bezug auf Paulus und Korinth und nimmst das jetzt so als deine Grundlage, um deine Ethik im Bereich Sexualethik zu entfalten. Aber die Bibel ist ja ein bisschen breiter und umfassender und enthält ja nicht nur den Korintherbrief. Und ein Argument, was man da auch immer wieder hört, ich zum Beispiel von einem Pastor, der sich selbst als progressiv bezeichnen würde, gehört habe, ist, dass die Bibel Raum für ganz verschiedene Lebensentwürfe lässt und wir da unterschiedlichste Lebensformen finden. Polygamie, Monogamie, inzestuöse Beziehungen, alles Mögliche. So können wir denn überhaupt, wenn auch die Patriarchen ja zum Teil polygam gelebt haben, uns als Christen hinstellen, einen Teil der Bibel rausnehmen und sagen, das ist jetzt unsere Grundlage, von der her wir Ehe denken. Ist das nicht vielleicht einfach nur die Sichtweise eines Paulus, den wir auch in der Bibel haben, aber der nur eine Stimme ist neben vielen anderen? Gibt die Bibel überhaupt ein normatives Bild von Ehe, von Sexualität, oder finden wir da nicht vielmehr eine Pluralität an Lebensentwürfen?
Also ich denke, die Bibel hat, ja, es schwingen einfach viele, viele Themen mit. Ja, also ich würde sagen, dieser Pastor glaubt vermutlich sehr wohl, dass die Bibel eine normative Orientierung gibt in Sachen Sexualität. Die Frage ist nur, welche. Und zwar konsistent. Jetzt, also was wir haben, sind zum Beispiel im Bereich der Heterosexualität haben wir Notordnungen in der Bibel. Ich würde sagen, die Scheidung und die Wiederverheiratung ist eine Notordnung. Die ist im Bereich der Heterosexualität angegliedert und die Polygamie ebenfalls. Jetzt Jesus reorganisiert das. Also wir haben in der Bibel tatsächlich ein Maß an Entwicklung, wo gewisse Dinge wie toleriert wurden oder als Notordnung auch sich etabliert haben. Ich würde sagen, Jesus räumt zum Beispiel die Notordnung der Scheidung nicht weg. Es gibt berechtigte Scheidung gemäß Jesus. Hm. Wie viele und so weiter, das ist eine Frage der Debatte. Aber auch das räumt Jesus nicht aus. Und das sind, ich würde sagen, schon Konzessionen Gottes an eine gefallene Schöpfung. Hm. Aber mich dünkt, man kann wirklich auch fairerweise sagen, dass es immer in eine Richtung zieht. Die Schlüsselfrage ist, in welcher. Weil wir haben zum Beispiel keinerlei, wirklich keine einzige homosexuelle Notordnung in der Bibel. Also es gibt keine Konzession in diese Richtung. Es gibt aber sehr wohl Notordnung in Bezug auf Heterosexualität. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, also, und das würde ich sagen, das zieht sich durch die ganze Bibel. Das ist übrigens auch ein faires Assessment aus Sicht der liberalen Fachleute, also liberaltheologischen Fachleute. Da ist man sich mehr oder weniger einig bei den, also die EKD hat schon in den 90er Jahren, die deutsche EKD hat das schon festgestellt und andere Leute auch. Also ich denke nicht, dass es einfach ein Blumenstrauß ist, wo man sich etwas aussuchen kann. Wir können bei der Frage zum Beispiel der Würdigung von der Frau, sieht man das auch. Also wir haben in der Bibel gewisse patriarchalische Elemente drin, aber die Bibel zieht in eine Richtung. Also zum Beispiel jetzt wieder im Korinther, wenn ich wieder mit dem kommen kann, die Einvernehmlichkeit in der Sexualität war eine eindeutige Konfrontation des Patriarchats im Heidentum, aber auch im Judentum, das vorhanden war zum Teil. Das heißt, die Bibel zieht in eine bestimmte Richtung und ich würde sagen, das ist die Wiederherstellung der Schöpfungsgedanken Gottes. Und alles, was in die Richtung zieht, dass es gibt, und wir leben ganz unterschiedlich weit entfernt von dem. Und was die Bibel fördert, sind Schritte in diese Richtung. Und das dünkt mich klar. Das heißt, es gibt keine Sexualität mit Tieren. Da musst du nur ungefähr zweimal gesagt sein in der Bibel. Das reicht, das ist derart klar. Das ist ganz weit weg von dem, wie es in der Schöpfungsordnung gedacht ist, zum Beispiel. Und so kann man schon sagen, auch bei, wenn es Konzessionen und zwischendurch auch Notordnung gibt und Konzessionen an die Schöpfung, an die gefallene Schöpfung, haben wir die Notordnungen versuchen, die Menschen immer zu locken in eine bestimmte Richtung. Also zum Beispiel die Polygamie wird eigentlich durchs Band kritisiert. Also die negativen Erfahrungen für die Familie und für Eifersucht und all diese Dinge, die werden ganz fröhlich immer mitgeliefert. auch die negativen Auswirkungen von Scheidung und so weiter. Genau, also das wäre so mal ganz grob mindestens ein Teil meiner Antwort. Es gab ein Buch, das mir sehr geholfen hat, von einem Mann, der heißt Webb, Slaves, Women and Homosexuals. Und das ist eine Trajectory Hermeneutik. Also das ist eine Hermeneutik, die schaut nicht nur, was die Bibel sagt, sondern auch, in welche Richtung zieht die Bibel innerhalb der Bibel. Mhm. Wir haben eine Progression oder eine wachsende Offenbarung. Das scheint der Fall zu sein. Aber wir haben auch das Judentum, das reagiert auf einen historischen Kontext außerhalb des Judentums. Mhm. Also ich glaube, zum Teil schätzt man, dass bis 60% der Menschen Sklaven waren oder in irgendeiner Art Besitztümer waren von anderen damals. Du konntest nicht einfach die Sklaverei sofort alles abschaffen. Das heißt, man musste mit der Sklaverei in einem gewissen Maß leben und gewisse Sklaven wurden dann zu würdevollen sogar Bürgern, kann man fast sagen, in einem Haushalt und Verantwortungsträger, Repräsentanten des Familienvaters. Aber es gab auch sehr, sehr missbräuchliche Sklaverei. Und im Judentum haben wir eine Regelung davon. Wir haben in der Bibel nirgends die Aussage, du sollst keine Sklaven haben. Findest du nirgends. Aber wir haben ganz eindeutig einen Zug weg davon. Wenn du schon Sklaven hast, dann soll er auch den Sabbat halten dürfen. Und wehe, darf das nicht zum Beispiel. Da haben sich natürlich die Sklaven im antiken Heidentum, hätten sich die Finger abgeleckt an so etwas. Wenn du irgendwo Sklave sein wolltest, dann in Israel. Und ich denke, wir sehen hier, die Bibel zieht auch in eine Richtung, nämlich darin, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war. Und so würde ich sagen, verwundert es nicht, um jetzt auch diesem Pastor eine Antwort vielleicht zu geben, es verwundert einem nicht, dass es unterschiedliche Situationen gibt und auch Zwischenvarianten. Genauso wie in Afrika, wenn wir eine Gemeinde haben mit polygamen Familien, die sind da zum Teil in der Gemeinde. Zum Glück sind sie da. Aber nicht mit der Aussage, so ist es eigentlich gedacht und wir arbeiten in diese Richtung, sondern wir arbeiten in die Richtung der wiederhergestellten Schöpfung. Meine 5 Cents dazu mal im Moment so.
Ja, Paul, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Wir sind jetzt am Ende unserer ersten Folge angekommen. Es gibt noch einiges zu bereden. Ich habe noch eine ganze Reihe weiterer Fragen, die ich gerne an dich richten möchte. Das machen wir dann aber gleich hier in Folge 2. An dieser Stelle erstmal vielen Dank.
Gern geschehen. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
Danke sehr und ich hoffe, dass ihr auch aus dieser ersten Folge schon viel Gutes mitnehmen konntet. Schaltet auch bei der zweiten Folge ein.